Kurz vorab, Werbung in eigener Sache. Am 12. Juni hat die US-Regierung ein KI-Unternehmen angewiesen, seine stärksten Modelle abzuschalten, quasi über Nacht. Was das mit deinem ETF zu tun hat? Mehr als du denkst. Ein breiter Welt-ETF, wie zum Beispiel auf den MSCI World, besteht mittlerweile zu rund 70% aus US-Aktien. Und davon wiederum steckt ein immer größerer Anteil in einer Handvoll KI-Konzernen. Und die Frage ist nicht, ob dich das betrifft, die Frage ist, steuerst du das, profitierst du davon oder schaust du einfach nur zu? Genau das klären wir am Donnerstag, den 16. Juli um 20 Uhr in meinem 0-Euro-Live-Webinar. Ich zeige dir, wie du das Klumpenrisiko in deinem Depot erkennst, wie du den Megatrend KI mit System für dich nutzt und so deine Rendite boostest. Und wie du das alles smart und easy in dein bestehendes Portfolio einbindest, ohne FOMO-mäßig in einzelne Aktien zu gehen. Und weil das Webinar live stattfindet, kannst du mir und auch unserer Moneypenny-Expertin Dr. Zineb Nunes im Q&A alle deine Fragen direkt stellen. On top wartet am Ende eine Überraschung im Wert von mehreren 100 Euro auf dich. Falls du am 16. Juli nicht kannst, melde dich trotzdem an, denn es wird eine Aufzeichnung geben, allerdings dann natürlich ohne Live-Q&A. Also sichere dir jetzt deinen Platz, melde dich kostenlos an unter madamoneypenny.de/live. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Und so akzeptieren wir einfach, dass in Deutschland fast jeden Tag eine Frau vom Partner oder Ex-Partner getötet wird, dass in Deutschland nur 1% aller Vergewaltiger schätzungsweise verurteilt wird, dass die Anzeigequote bei sexualisierter Gewalt oder auch bei partnerschaftlicher Gewalt, es gibt sich beides nichts, im einstelligen Prozentbereich liegt, weil es gibt in Deutschland eigentlich kaum Aussicht auf Gerechtigkeit bei männlicher Gewalt. Wenn wir uns erinnern an diese große Blamage, wo Deutschland bis 1997 erlaubt hat, Frauen in der Ehe zu vergewaltigen.
Und wer war dafür?
Genau, unser Bundeskanzler.
Hallo ihr Moneypennies und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe deines Lieblingspodcasts Own It, der Female Finance Podcast. Heute ist Christina Lunz zurück bei uns. Ihr erinnert euch vielleicht, Christina hat bereits 2019 das Mentoring bei uns gemacht. Es gibt auch eine Money Story dazu mit ihr. Und sie war auch schon mal bei uns zu Gast und hat uns von ihrem Buch Empathie und Widerstand erzählt. Denn Christina Lunz ist Unternehmerin, Autorin und Menschenrechtsaktivistin. Und heute kommt sie mit etwas Neuem zurück, mit einem Manifest. Zusammen mit Düsen Tekkal hat sie das Buch geschrieben mit dem wunderbaren Titel, über den sprechen wir auch, wie es zu dem Titel kam: Wer hat euch erlaubt, Frauen so zu hassen? 176 Seiten Analyse, 10 konkrete Forderungen an die Bundesregierung. Mehr als 300.000 Menschen haben diese Forderung bereits unterschrieben. Und in dieser Folge sprechen wir darüber, warum das deutsche Rechtssystem Frauen noch immer nicht ausreichend schützt und was sich dringend ändern muss. Warum gerade Deutschland auch hier so rückschrittlich ist und was wir von Ländern wie Spanien beispielsweise lernen können. Welche eine Forderung Christina sofort umsetzen würde, wenn sie könnte. Und woher Christina nach all diesen Jahren des Kampfes, und sie war ja auch persönlich sehr von digitaler Gewalt betroffen, immer noch die Kraft nimmt, weiterzumachen. Teile diese Folge mit deiner besten Freundin, mit deiner Schwester, mit deiner Kollegin, aber auch mit den Männern in deinem Umfeld. Denn Veränderung passiert nur, wenn wir aufhören, so zu tun, als ginge uns das alles nichts an und als wäre das alles normal. In diesem Sinne wünsche ich euch viele augenöffnende Momente in dieser Folge mit Christina Lunz. Ja, liebe Christina, herzlich willkommen. Again, back again.
Oder? Ja, ich freue mich total.
Ist das jetzt die dritte oder vierte?
Ich glaube, ich habe auch überlegt, dritte.
Wir haben ja auch schon eine Money Story mal gemacht, weil du hattest ja 2019 auch das Mentoring-Programm bei uns gemacht.
Ja, ganz genau. Ersten.
So ist ja unsere gemeinsame Historie quasi gestartet. Und jetzt bist du wieder am Start mit einem neuen Buch. Das hast du zusammengeschrieben mit der Düsen Tekkal und es hat den Titel Wer hat euch erlaubt, Frauen so zu hassen? Für eine Gesellschaft, in der alle sicherer sind. Krasser Titel erstmal, finde ich richtig gut. Warum braucht es dieses Buch jetzt? Warum habt ihr es jetzt geschrieben? Also wie, es geht ja um das Problem der männlichen Gewalt, besonders gegen Frauen. Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür?
Weil du gerade auch den Titel noch angesprochen hast, lass mich das kurz einschieben, bevor ich darauf antworte. Ja. Ich muss sagen, Düsen und ich sind gerade schon viel am Interviews geben und Düsen erzählt das ein bisschen schöner, aber ich probiere auch mein Glück. Der Titel kommt so ein bisschen, er kommt daher, dass Düsen und ich sehr oft konfrontiert sind, also Düsen vor allem so mit der Frage, was erlauben Tikal? Also was erlaubt ihr Frauen euch? So.
Ah, ja. Ja, ja, ja.
Und was erlaubt ihr euch, in der ersten Reihe zu sitzen? Was erlaubt ihr euch aufzusprechen? Ja, oder?
Ja.
Und jetzt wird es umgedreht so, also wer hat euch denn eigentlich erlaubt, hier so Frauen so zu hassen? Um auch wirklich so diese Beweispflicht, diese Verantwortungspflicht, diese Erklärpflicht, die einmal komplett umzudrehen. Also ihr erklärt mir mal euer Verhalten und dann können wir weiterreden.
Super.
Und davor mache ich keinen irgendwie nichts. Genau, und das Buch, das musste jetzt kommen, weil wir ein bisschen was anderes zu tun gehabt. Das war so ein sehr Schnellschuss, ein sehr, sehr gut gelungener Schnellschuss, weil wir hatten Düsen-Tikal, Ricarda Lange und ich Ende März, kurz nachdem Colleen Fernandes ihre Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann öffentlich gemacht hat, eine größere Aktion gemacht mit über 250 prominenten Frauen in Solidarität mit Colleen Fernandes, aber darüber hinaus 10 Forderungen an die Bundesregierung gestellt.
Ja.
Und diese 10 Forderungen, also zu unter anderem natürlich zur Kriminalisierung der Herstellung und Verbreitung von sexualisierten Deepfakes, aber genauso Ja heißt Ja als Prinzip im Sexualstrafrecht, aber auch Femizide als eigene Straftatbestand, eine nationale Strategie gegen männliche Gewalt und mehr, die wollten wir ausbauen und noch viel besser erklären. Und vor allem, so weißt du, wir wissen, dass die Argumente auf unserer Seite liegen und wir wollen diese Argumente allen zugänglich machen. Dieses Buch genau für alle geschrieben, so dass eben keine, wie vor kurzem irgendwie wieder passiert, eine CDU sich in den Weg stellt und erklärt, warum wir kein Ja heißt Ja brauchen. Das ist so ein Quatsch. Also weil viele Länder haben schon längst vorgelegt, die Argumentation ist klar, warum wir das brauchen und die sind jetzt aufgeschrieben.
Ja, super. Und es sind ja 10 Forderungen, die in eurem, also das Buch besteht ja eigentlich aus diesen 10 Forderungen, ne? Schön sozusagen ausführlich formuliert. Du hattest gerade schon so ein paar erwähnt, Ja heißt Ja, Straftatbestand der Femizide auch. Wenn du jetzt mal so, ich weiß, es ist eine schwere Frage, aber wenn du sagst so, wenn eine einzige dieser 10 Forderungen morgen früh, Bing, Knopfdruck und das ist durchgesetzt, welche wäre das? Was glaubst du, ist vielleicht so, gibt's so ein Big Domino, wo man denkt, boah, wenn wir das geschafft haben, dann sind die anderen Sachen vielleicht sogar ein bisschen leichter. Oder eine, die dir besonders am Herzen liegt oder so. Mhm.
Da bin ich ein bisschen cheeky vielleicht in der Beantwortung, weil ja, gibt's eine, Achtung, nämlich die Forderung nach einer nationalen Strategie zur Bekämpfung männlicher Gewalt. Also wir sagen einfach, dass, ich meine, du kennst das auch, wer auch immer irgendwas langfristig auf die Kette bekommen möchte, dann braucht es einfach eine ordentliche Strategie, die dann umgesetzt wird mit klaren Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten. Und wenn es das nicht gibt, dann werden Probleme, Aufgaben, Ziele nicht angegangen. Und so genauso ist das bei dem größten Sicherheitsproblem unserer Gesellschaft, nämlich männlicher Gewalt. Und dass es eine Strategie geben muss zur Bekämpfung von männlicher Gewalt. Dazu ist Deutschland auch verpflichtet durch unterschiedliche völkerrechtliche Verträge. Und cheeky deshalb, weil unter dieser Strategie zur Bekämpfung männlicher Gewalt nämlich alle anderen Punkte sehr gut subsumiert werden können.
Klar.
Darunter fällt Ja heißt Ja und Femizide. Darunter fällt ein umfangreiches digitales Gewaltschutzgesetz. Wenn du wirklich diesen Mantel, diesen Überwurf haben, dann wird alles runter subsumiert und das könnte dann wirklich diese gesellschaftliche, ja allumfassende Mammutaufgabe werden, die es braucht in einem Land, in dem jede zweite bis dritte Frau heftigere Formen von männlicher Gewalt erlebt und jede einzelne Frau eine Form von männlicher Gewalt, und zwar von sexuellen Belästigungen bis hin zu den schlimmsten Auswirkungen. Und das muss man sich mal überlegen, würde man sich überlegen, dass es ist so absurd, dieser Gedanke, dass man sich den oft gar nicht vorstellen kann, aber dass, wenn jeder Mann von Gewalt durch Frauen betroffen wäre, dann wäre das so die Top-Priorität in diesem Land oder irgendwas von dem fast alle, so gut wie alle Männer negativ betroffen wären, wäre es die Top-Priorität. Und so akzeptieren wir einfach, dass in Deutschland fast jeden Tag eine Frau vom Partner oder Ex-Partner getötet wird, dass in Deutschland nur 1% aller Vergewaltiger schätzungsweise verurteilt wird, dass die Anzeigequote bei sexualisierter Gewalt oder auch bei partnerschaftlicher Gewalt, es gibt sich beides nichts, im einstelligen Prozentbereich liegt, weil es gibt in Deutschland eigentlich kaum Aussicht auf Gerechtigkeit bei männlicher Gewalt.
Es ist ja, es wird ja auch gerne gesagt, Deutschland ist ein Täterland. Würdest du das so unterschreiben?
Ja, absolut. Schon, ne? Absolut. So weltweit der Zustand ist so, dass das ist Tätern sehr, sehr, sehr leicht gemacht wird. Und wenn wir jetzt auf Deutschland gucken, Deutschland ist offiziell ein Rechtsstaat, ein demokratischer Rechtsstaat, aber ein Rechtsstaat, in dem das Rechtsstaatprinzip, also den Zugang zu Recht mit der Aussicht auf Gerechtigkeit, so für Frauen nicht funktioniert, wenn ihnen männliche Gewalt angetan wird.
Mhm. Wie machen andere Länder das denn? Gibt es da Positivbeispiele, von denen da Deutschland was lernen kann in dem Bereich?
Ja, total. Und weißt du, die Tage wurden Düsen und ich in einem Interview auch gefragt, so, ja, Frau Tickal, Frau Lunz, sagen Sie mal, wie realistisch denken Sie denn, dass diese Forderungen umgesetzt werden können? Oder welche Forderung ist denn überhaupt realistisch umzusetzen? Da mussten wir kurz lachen, weil jede einzelne der anderen Forderungen in anderen Ländern dieser Welt umgesetzt sind. Also ja heißt ja, ist in etlichen Ländern einfach und irgendwie, da haben wir Spanien und Frankreich und die skandinavischen Länder umgesetzt. Femizide als eigener Straftatbestand, um die absolute politische Notwendigkeit herauszustellen, aber darüber hinaus auch um zum Beispiel in Deutschland, ne, es gibt Totschlag und dann gibt es Mord. Und wenn niedere Beweggründe nachgewiesen werden können, dann wird aus Totschlag Mord, ganz vereinfacht dargestellt. Mhm. Und zu niederen Beweggründen, vor allem bei einem Expertinnen, Verständnis zu diesen Machtdynamiken in unserer Gesellschaft, ist sehr schnell klar, dass Eifersucht, Besitzansprüche, das sind niedere Beweggründe. Und das muss eigentlich ganz klar dann zum Mord werden, also zu einem Femizid. In Deutschland wird aber sehr häufig dann gesagt, er hat aus Verzweiflung, er war so traurig, er wurde verlassen, hat aus Verzweiflung gehandelt. Deswegen machen wir das sogar strafmildernd, weil das ja aus Liebe angetrieben wurde.
Das ist und so krass, ne?
Das ist so krass.
Beziehungsdrama.
Beziehungsdrama, Mord. Eifersuchtsdrama, genau, Familiendrama. Ständig wird das heruntergespielt. Und in Lateinamerika haben wir die höchste Dichte eines Kontinentes an eigenen Straftatbeständen an Femiziden. Das ist dort sehr, sehr, sehr stark und weit verbreitet. Und Lateinamerika wird immer als Beispiel genannt. Oder wenn wir uns, welche anderen Punkte, wenn wir uns die Kriminalisierung von sexualisierten Deepfakes anschauen, da ist Südkorea viel, viel weiter, Großbritannien schon viel weiter im Vorstoß. Also es gibt zu jeder einzelnen Forderung bereits andere Staaten, die da schon vorangehen und wo das umgesetzt ist. Und weil du gesagt hast, genau, auch noch gefragt hast nach den konkreten Ländern, Spanien wird auch immer vor allem genannt bei der spezialisierten Justiz. Das sind andere unserer Forderungen, wo wir eben sagen, es braucht in Deutschland, wie unter anderem in Spanien, eine spezialisierte Justiz für eben diese männliche Gewalt gegen Frauen. Das bedeutet, dass es einfach Experten und Expertinnen an jeder Stelle sitzen müssen. Also, dass im Gericht keine Frau sich mehr anhören muss, aber warum hast du denn diese Klamotten getragen und bist dann mit ihm nach Hause? Und wieso warst du?
Warum hast du dir nichts gesagt?
Genau, und wieso bist du denn, wieso hast du denn eigentlich geheiratet? So.
Ja, genau, selbst schuld, ja.
Genau, oder auch wenn man da nochmal guckt, die haben auch so eine Aussage, so ein Zitat von Gisèle Pélicot in unserem Buch, da wurde sie tatsächlich in dem historischen und auch wirklich gesellschafts irgendwie verändernden Prozess, den sie da öffentlich geführt hat, an einer Stelle gefragt, die haben Frau Pélicot, weil es lagen Nacktaufnahmen oder Aufnahmen in Badeklamotten von ihr vor, die unter anderem ohne ihre Einwilligung vom Täter von ihr gemacht wurden. Und dann wurde sie gefragt, ja, aber Frau Pélicot, vielleicht haben Sie ja doch exhibitionistische irgendwie Vorlieben und Sie wollten das vielleicht so. Das ist einfach so irre. Und eine spezialisierte Justiz bedeutet auch, wie in Spanien beispielsweise, dass es einfach, es kann einfach nicht zu viel verlangt sein, aber ein koordiniertes System, dort heißt es Viogen, also von Violencia de Género, die geschlechtsspezifische Gewalt, Viogen, die alle Sexualstraftäter erfasst. Und zum Beispiel, wenn einer von denen auf Freigang, auf Ausgang ist, wird das Opfer darüber im Vorhinaus informiert und auch, wenn er sich nähern würde, der Täter beispielsweise. In Spanien gibt es finanzielle Unterstützung bei den Gerichtskosten, weil ist dann natürlich auch ein starkes Thema wieder für dich, wenn man das verbindet dann mit finanzieller Sicherheit und Absicherung. Ganz viele Frauen können sich die Prozesse einfach nicht leisten.
Ja. Ich finde, wenn ich so mit dir rede, ich finde, ja, da liest man so Forderungen oder auch was du gerade erzählt hast, dass alle Sexualstraftäter erfasst werden und man denkt sich so, wait a minute, das machen wir nicht. Also, das ist ja so die Basics. Aber warum ist das deiner Meinung nach in Deutschland so? Also warum schafft es ein Land wie Spanien, die ja wirklich die letzten Jahre auch einen krassen Fokus, die waren Fußfessel und so weiter, ne? Da sieht man ja, was ja auch in wenigen Jahren möglich ist, ne? Wenn sich dann eine Regierung dazu committet. Aber warum, also fehlt es an Deutschland an Commitment, an Problembewusstsein, an allem? Warum hinken wir auch da wieder so krass hinterher. Und es ist ja wieder nur ein Bereich von vielen.
Ja, also der politische Wille, also zum einen fehlt der politische Wille und dann aber auch dieses heftige im Weg stehen. Einfach von konservativen, mittelkonservativen oder noch weiter rechts Kräften. Und wenn ich da irgendwie ganz konkrete Beispiele, wie sowas dann aussieht, also beispielsweise unter der letzten Regierung, ich finde es auch mal wieder absurd, wenn man an die FDP sich zum Beispiel ansieht, so die sogenannte liberale Partei, wobei der Liberalismus nur auf Wirtschaftsliberalismus und nicht politischen Liberalismus angenommen wird, sonst kann man nicht argumentieren, dass man beispielsweise gegen Abtreibungen ist, wie das diese Partei auch ist. Der vorherige Justizminister Marco Buschmann hat gemeinsam mit einer anderen Handvoll an Kollegen auf europäischer Ebene blockiert, dass vor 2 Jahren das Sexualstrafrecht europaweit vereinheitlicht wird. Also er hat sich in den Wege gestellt, dass es europaweit ein Jahr heißt Jahr gibt. Weil in Europa werden jedes Jahr über 1 Million an Frauen irgendwie vergewaltigt. Es gibt einen riesen Flickenteppich und kaum eine von ihnen wird jemals Gerechtigkeit bekommen. Und dann gibt es ständig dieses in den Weg stellen. Oder vor kurzem auf der Justizminister-Konferenz hat sich die CDU in den Weg gestellt, dass Ja heißt Ja endlich in Deutschland umgesetzt wird. Bei Abtreibungen ist es einer der zähesten Kämpfe, die man sich überhaupt vorstellen kann.
Ja.
Und bei sexualisierten Deepfakes zum Beispiel, da liegt ein Entwurf von Justizministerin SPD Hubig aktuell vor. Aber es gibt noch keinen Termin dafür, wann dieser im besprochen werden soll im Plenar. Und es ist einfach dieses im Wege stehen, kein Commitment, aktiv bekämpfen, glauben. Nee, ich weiß gar nicht, ob Menschen glauben können, wenn sie die Zahlen lesen, dass irgendwie alles in Ordnung ist, aber Frauen einfach nicht ernst nehmen.
Ja, ich bin ja selber nicht betroffen, so in der Art, ne? Genau. Also ist ja sozusagen nicht mein Bier. Ja. Ja, das glaube ich auch. Deswegen fand ich das schön, dieses Gedankenexperiment, was du vorhin gemacht hast. Wenn Männern, also wenn wir das mal umdrehen würden, was dann hier los wäre, ne? Aber so ist es halt nicht. Und ja, so, mir wurscht. Nach mir diese, mich betrifft's ja nicht. Und auch dieser, ich fand auch bemerkenswert, also natürlich der Aufschrei, den es im Colleen Fernandes-Fall auch gab, diese Empörung ja auch zu Recht. Und gleichzeitig dachte ich mir aber auch so, na, was denkt ihr denn, woher die Zahlen kommen? Also,
ja.
Ne? Also viele sind das dann so Zahlen, man sagt, ja, in meinem Haushalt ja nicht und nebenan wahrscheinlich auch nicht, in meiner Familie nicht und so, obwohl weiß man ja auch nicht so genau, ne? Aber was denken wir denn, woher diese Zahlen kommen, die ja skyrocketen? Ja. Also die ja wirklich von Jahr zu Jahr, das Top des letzten Jahres oder ein Tiefpunkt, wenn man so will, nochmal toppen.
Ja.
Und also hinter jeder Zahl steckt doch ein Mensch. Das finde ich so krass, dass es irgendwie ja, dass es vielen so schwer fällt, ja, irgendwie, also ich weiß nicht, das Intelligenz ist das Wille, ja, keine Ahnung, das ist, also ich finde es ja, krass, dass es das überhaupt braucht und dass das so ein Kraftakt ist, seit Jahren, auch mit der Abtreibung, das ist so, also es ist ja nicht, als würden sie das Problem nicht kennen, sondern sie haben kein Interesse oder manche, einige, genug, offensichtlich, genug in den richtigen Positionen, haben kein Interesse an einer Änderung. Ja. Das ist ja schon krass.
Ja.
Und wir sind halt in Deutschland, ne? Ja. Und nicht in einem Land, wo man sagen würde, na ja, die sind noch nicht so weit oder so. Das ist ja schon Wahnsinn.
Total. Ja. So die Prioritätensetzung, also, wo ich mich einfach auch immer aufregen könnte, auch als jemand, die in einer sehr fußballfanaten Familie aufgewachsen ist, wie irgendwie gewaltbereite Fußballfans vor anderen gewaltbereiten Fußballfans irgendwie jedes Wochenende mit exorbitanten Beträgen von Steuerzahlern geschützt werden. Und hier ist es ja wieder die männliche Gewalt, die das Problem ist. Und aber wenn Frauen die Betroffenen sind, ist es so, aber wie hier Dieter Nuhr, dieser Kabarettist.
Jo, der war ja auch schon wieder.
Überhaupt der noch unseren Headspace bekommt, ne, der irgendwie Witze über Femizide, über Frauenmorde macht und dann noch sagt, ja, aber also lernt doch einfach die Typen ein bisschen besser kennen, so, dann passiert das doch alles nicht. Das muss man sich mal überlegen.
Ja. Und da denkt man sich auch, also geht's dir nicht auch manchmal so, dass man denkt, okay, wir sind so weit auseinander. Also wir sind so weit auseinander von den Meinungen, vom Stand. Ja. Ich möchte auch sagen Intelligenz und Reflektiertheit und mal die Welt zu sehen, wie sie ist, anstatt immer nur meiner Bro-Bubble irgendwie mich zu unterhalten und zu sagen, wie geil doch alles ist. Dass man da weiß man ja manchmal gar nicht, wo man ansetzt. Das ist so, spinnt der jetzt oder ich? Also es ist so weit voneinander entfernt, dass man sich fragt, wie kann er nur? Und dann sagt er, wo war es denn? ARD, ZDF, ich weiß gar nicht mehr, öffentlich-rechtliche.
Ja, genau.
Meinungsfreiheit irgendwie, und Comedians dürfen ja sowieso alles, siehe Luke Mockridge und so weiter. Also ist ja wirklich ist crazy. Aber genau, euer Buch soll ja auch die Frauen sprachfähig machen. Ne? Und du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir brauchen Ja heißt Ja. Wenn jetzt jemand sagt, ja, aber Nein heißt Nein, warum reicht das denn nicht? Was kann ich zu dem sagen? Was ist der Unterschied zwischen Ja heißt Ja und Nein sagt Nein und warum brauchen wir das eine?
Wir haben vielleicht kurz ein bisschen zurückgespult, 2016, da habe ich damals auch, es war so für mich persönlich irgendwie mit meinem Beginn meines Aktivismus, meines Öffentlichwerden zu den Themen, die mir viel bedeuten. Und ich habe damals die Nein heißt Nein Kampagne für UN Women in Deutschland mit aufgebaut. Und aber zu diesem Zeitpunkt haben schon viele andere Organisationen, allen voran irgendwie der Frauenverband zu den Gewalttelefon, Frauenhäusern und Notrufen, der BFF, aber genauso der Juristinnenbund und andere über viele, viele Jahre mal wieder dafür gekämpft, dass wir eben neues Sexualstrafrecht bekommen. Weil 2016, davor das letzte Mal das Sexualstrafrecht in Deutschland, wurde es 1997 geändert, wenn wir uns erinnern an diese große Blamage, wo Deutschland bis 1997 erlaubt hat, Frauen in der Ehe zu vergewaltigen.
Und wer war dafür? Herr Merz.
Genau, unser Bundeskanzler. Und dann erst 2016, genau später, viele Jahre später, dann die Änderung bezüglich Vergewaltigungen auf Nein heißt Nein, weil das muss man sich wirklich mal überlegen. Also 2004 gab es in Spanien schon dieses umfassende Gesetz zur Bekämpfung männlicher Gewalt. 2004. Und in Deutschland hatten wir 2016 noch den Sachverhalt so, dass ein Opfer von Vergewaltigung in fast allen Fällen Frauen beweisen musste, dass er sich körperlich gewehrt hat gegen den Peiniger. Das war die einzige Chance, dass Vergewaltigungen im Gericht als solche erkannt werden. Und das ist natürlich völlig utopisch. Also empirisch wissen wir einfach schon so lange, dass die meisten das nicht machen, weil wie bei den Femiziden, der Moment, wenn Frauen am meisten getötet werden, ist der, wenn sie sich wehren, wenn sie gehen wollen. Und die Gewalt wird umso schlimmer in Gewaltsituationen, wenn Frauen sich wehren. Deswegen, die meisten Opfer wehren sich natürlich nicht. Viele verfallen in so ein Freezing, eine Schockstarre und hoffen einfach, dass es irgendwie vorbeigeht und sie es überlebt. 2016 haben wir Nein heißt Nein geschafft. Und damals schon war die Debatte, sollten wir nicht direkt Ja heißt Ja fordern. Und auf jeden Fall hätte das das Ziel sein müssen. Und ziemlich schnell durch Gespräche mit politisch Verantwortlichen wurde damals klar, dass es einfach gar keine Chance gibt, dass wir auf Jahr heißes Jahr kommen.
Also, wenn wir also jetzt erstmal den realistischen Step anpeilen und dann weiterentwickeln.
Genau. Das hätten wir damals Jahr heißes Jahr gefordert, hätten wir auf jeden Fall verloren. Deswegen war das so, don't let the perfect be the enemy of the good. Erstmal sozusagen Nein heißt Nein gefordert. Und es war ein wichtiger Zwischenschritt. Und ab dem Tag, als es dann auch einstimmig im Bundestag im Sommer 2016 verabschiedet wurde, war uns klar, und jetzt geht's genauso weiter. Wir brauchen ja heißt ja, weil der Unterschied ist nämlich folgender. Also es ändert sich die Kommunikations- und auch irgendwie Beweislast. Also es geht nicht darum, dass das Opfer gefragt wird, ja, aber hast du denn wirklich Nein gesagt? Also hast du deutlich gemacht, dass du das nicht möchtest? Sondern dass der Täter gefragt wird, ja, aber hast du dir die Zustimmung, die aktive Zustimmung reingeholt? Ja. Und im Buch erwähnen wir einen Fall, der vor kurzem bundesweit irgendwie die Nachrichten gemacht hat. Hier in Berlin eine junge Frau nach einer Partynacht mit einem Mann den Club verlassen, auf dem Weg zu ihm und dann eine U-Bahn-Station war das, glaube ich, irgendwie geweint und dann doch wieder zurückgegangen und wollte doch nicht mit ihm mit. Er hat sie überredet, sie ist doch mit ihm mitgegangen. Es kam zum Geschlechtsverkehr und sie hat das beschrieben mit, sie wollte einfach, dass es vorbei ist. Sie wollte einfach, dass alles über sich ergehen lassen, damit das komplett vorbei ist. Und er wurde freigesprochen, weil er hat auf keinen Fall das aktive Ja und die Zustimmung eingeholt. Und sie hat sich aber nicht deutlich genug mit dem Nein und überhaupt gewehrt. Und das ist einfach verrückt. Ja, krass. Weißt du, im Buch schreiben wir auch, man kann sich eigentlich gar nicht, wenn du das wieder umdrehst, diese Situation, dass irgendeine Mann und Frau verlassen den Club und sie ist so lange so hartnäckig und überredet ihn und doch komm doch mit und lässt einfach nicht locker. Er weint bereits und macht deutlich, dass er eigentlich gehen möchte und sie hört einfach nicht auf. Also solche Geschichten kennen wir nicht.
Nee, solche Geschichten kennen wir nicht. Das würde auf jeden Fall einiges ändern, wenn es so rum wäre, ja. Okay, das heißt, das nächste Ziel ist sozusagen Ja heißt Ja, ich finde es genau richtig. Also sonst ist es immer die Beweislast der Frau, ne? Aber hast du Nein gesagt? Aber hast du Nein gesagt?
Ja.
So, und nicht, also
ja.
Ne, das wirklich auf den Täter zu verschieben, zu sagen, hast du überhaupt das, also erstmal muss jemand Ja sagen und nicht Nein. So, finde ich genau richtig.
Und stell dir auch vor, weißt du, diese Konsenskultur, die mit einfach kommen würde, wie wir unsere Gesellschaft, unsere Töchter, wie wir die aufziehen würden, einfach sagen, du Mäuschen, also bist du nicht zu irgendwas zustimmst, ob dir jemand Tee einschenkt oder Sexual oder einen Kuss irgendwie, dann ist nichts in Ordnung, was mit dir gemacht wird. Fertig.
Ja, das stimmt. Absolut. Da muss ich auch gerade nochmal drüber nachdenken, weil was ich als Elternteil auch viel mache, ist natürlich so, ne, dem Kind beizubringen, sag nein, sag stopp. Mhm. Ne? Muss man natürlich trotzdem tun, ne? Gerade als Kind zu sagen, okay, nein, ich will nicht von dir angefasst werden, nein, so du bist nicht mein Papa, nein, du bist nicht meine Mama, so, ne? Das muss natürlich
weil die Gesellschaft einfach nichts anderes akzeptieren würde. Ja. Die würde nicht aufs Ja warten. Ja. Die fassen die Kinder an und dann gibt's Küsschen auf die Wange und wird das gemacht. Da wird nicht gefragt, möchtest du das
darf
auch?
Darf ich dich anfassen?
Genau.
Ja. Ja. Leider nein. Ja. Also also ich mach das auch bei anderen. Also ich fasse erstmal keine anderen Kinder an, wer macht das überhaupt, ne?
Ja.
Wird so auf den Kopf getätschelt oder so die Nase an, wo ich denke, wenn ich das jetzt bei dir machen würde, come on. Kindern, also Frauen, Männer, Kinder ist eh nochmal sozusagen anderer Layer da drauf. Und Christina, ihr beschreibt im Buch ja auch, Düsen und du, auch die Gewalt, speziell auch digitale Gewalt, die ihr beide ja auch immer wieder erlebt. Zuletzt bei dir speziell auch Ende 2024 mit einem krassen Ausmaß. Und ich habe ja auch eine Folge mit der Annalena von Hodenberg gemacht, von Hate Aid, auch sozusagen zu dem Thema. Und ich weiß, da gibt's ja auch eine Verbindung. Mhm. Ich habe sie auch über dich kennengelernt. Da könnte man ja auch sagen, wisst ihr was? Macht euren Kram alleine, aber ihr macht ja weiter. Also wieso macht ihr weiter? Und vielleicht auch so ein bisschen, wie schafft ihr das? Was treibt euch an? Und ihr schreibt in dem Buch ja auch eine schöne Parallele zur Hexenjagd. Vielleicht magst du die hier kurz skizzieren, erzählen.
Gerne. Ja, vielleicht eher kurz so ein bisschen das Theoretische oder diese Verbindung, die ja sehr selten nur Theorie bleibt. Ein Beispiel, Düsen und ich hatten Ende 24 mit unseren Organisationen eine sehr große Frauenrechtspressekonferenz organisiert zu Abtreibungen und Femizidbekämpfung. Und daraufhin gab es über Monate eine extreme Mobilisierung gegen uns beide und unsere Organisation, die nie im Digitalen bleibt. Also zu Boykott aufrufen, Gelder entzogen, so schlimme Diffamierung. Also dieses nachts immer wieder panisch aufwachen und überlegen, hat wirklich jede Person in meinem Umfeld eine Auskunftssperre der Adresse? Sind wir sicher? Mhm. Wann machen sie die Leute, die hetzen, ihre Drohung wahr und stehen die vor der Tür? Stehen sie vor dem Büro demnächst? Was passiert, wenn ich aufwache? Wie viele Mordvergewaltigungsdrohungen habe ich wieder? Wann hört dieses Loch einfach auf? Also dieser Psychoterror über Monate. Wenn man sich die Hexenverfolgungen der frühen Neuzeit ansieht, da gibt es eben sehr, sehr starke Parallelen zu den digitalen Hetzjagden, vor allem gegen Frauen wieder, jetzt im digitalen Zeitalter. Auch damals in der frühen Neuzeit, es hätte die Möglichkeiten gegeben, und das ist ein so komischer Satz, aber man hätte ja gegen jeden hetzen können. Mhm. Aber man hat zu 80-90% der Fälle gegen Frauen gehetzt. Also der überwiegende Teil dieser Morde, dieser massenhaften Morde an Frauen, an Menschen waren eben Frauen. Mhm. Und damals war es gab ein Gerücht, es wurde einer Frau was vorgeworfen, es gab keinen richtigen Prozess, es gab eine Straffreiheit. Und das haben wir im digitalen Raum. Es gibt diese Straffreiheit im digitalen Raum.
Stimmt. Ja.
Werden Dinge vorgeworfen. Und das verstärkt sich in so eine Mobdynamik. Und man braucht in solchen Dynamiken sehr wenige Anführer, die die Gerüchte, die Diffamierungen, die Verleumdungen verbreiten. Man braucht eine ordentliche Masse an Mitläufern und einfach noch viel mehr, die einfach nur zugucken. Heute kann man also sehr einfach auf dem Smartphone irgendwelche Dynamiken natürlich mit anschauen. Und das hat damals die Leben von Tausenden von Frauen zerstört. Und heute, je nachdem, auch, wie schlimm, genau.
Ja.
Je nachdem, wie schlimm, ist das von sehr übler Nachrede, Verleumdungen, Reputationsschäden, Einkommenseinbrüchen, Karriereverluste, wenn wir uns irgendwie, weiß ich nicht, eine Blake Lively anschauen, oder in dem Prozess mit, oh mein Gott, jetzt hänge ich gerade hier, der Piratentyp.
Johnny Depp.
Genau. Mhm. Und wie die Masse sich auf ihn, auf seine Seite irgendwie gestellt hat in diesem Gerichtsprozess. Und diese Beispiele gibt es einfach die ganze Zeit wieder. Düsen und ich haben sehr Ähnliches erlebt. Und deine Frage, wieso dann eigentlich weitermachen? Wir bekommen diese Frage aufgestellt und ich mag Düsens Antwort sehr gerne. Sie sagt immer, und das ist natürlich speziell für ihre Situation. Also Düsen sagt immer, schau, sie hat irgendwie den Völkermord an ihrer Glaubensgemeinschaft dokumentiert vor über 10 Jahren, an den Jesidinnen, an den kurdischen Jesidinnen. Und da ist das jetzt ein komplett anderes Ausmaß. Und sie wird sich deswegen doch nicht von irgendwie so Leuten irgendwie den Mund verbieten lassen. Und das ist auch für mich, wenn sie das so sagt, ne, oder wenn wir uns angucken, was mit den kleinsten Mädchen schon allen Frauen in Afghanistan getan wird, denen komplett die Möglichkeit in der Beteiligung am Leben und ständige Gewalt und Androhung von Gewalt und alle Rechte entzogen leben müssen. Und so viele Frauen auf dieser Welt, die in Zuständen leben, die sind, weiß nicht, für, wenn ich dazu arbeite, mir das immer mehr länger vergegenwärtige, einfach nur erschüttert bin, konsequent erschüttert bin, ist auch bei mir so eine Trotzhaltung, das kann doch nicht sein, dass wir in angeblich einem der wenigen noch wirklich demokratischen Ländern, dass wir uns den Mund verbieten lassen. Und gleichzeitig hatte ich auch Phasen, wo ich irgendwie für etliche Monate komplett mich zurückgezogen habe, digital, aber auch physisch aus Deutschland. Und selbst wieder irgendwie Kräfte suchen musste. Ich bin wirklich einfach nicht bereit, diese Ungerechtigkeit zu akzeptieren. Und inzwischen Düsen und auch ich, wir haben sehr viel Wissen. Wir haben so viel Wissen, dass wir so ein Buch in sehr wenigen Wochen haben schreiben können.
Ja, super.
Und es ist uns wichtig. Wir haben schon davor irgendwie große Dinge geändert und genau da wollen wir weitermachen. Und wir glauben einfach, dass das unglaublich undankbar gegenüber all den Frauen, die vor uns kamen und so viel für uns erkämpft haben. Also muss man sich mal überlegen, wir leben seit Tausenden von Jahren in einer patriarchalen Gesellschaft und erst seit so, weiß nicht, 150, 200 Jahren stehen Frauen, Feministinnen auf, um endlich diese extreme, institutionelle, strukturelle, individuelle Gewalt zu bekämpfen in die feministische Bewegung. Und sie haben für uns erkämpft, dass wir wählen dürfen, dass wir arbeiten dürfen, dass wir uns scheiden lassen dürfen, dass wir ein Bankkonto haben dürfen, dass wir nicht mit der Ehe vergewaltigt werden dürfen. All das sind keine Dinge, die vom Himmel gefallen sind, sondern das haben alles aktiv Frauen für uns erkämpft. Und das, ich glaube, es wäre sehr undankbar, wenn wir da aufhören würden. Und es wäre sehr rücksichtslos für all die kleinen Mädchen, all die Mädchen, die wir kennen, mein Patenkind, alle irgendwie, die nach uns kommen, wenn wir da aufhören würden.
Ist halt einfach keine Option, ne?
Ist keine
Option. Aufhören ist keine Option, finde ich auch. Und gleichzeitig ärgert es mich ungemein, dass es gerade in Deutschland anscheinend so schwierig ist. Ne? Also, dass es so ein Kraftakt ist, vor allem wenn man ein Land weiterguckt nach Spanien, wo die seit 20 Jahren auf einem ganz anderen Pfad unterwegs sind.
Absolut.
So, und wir halt so gar nicht. Und wir haben eine Bundeskanzlerin.
Ja.
So, das ist, ich weiß nicht, manchmal guckt man da drauf, das ist wirklich unbegreiflich.
Ja.
Christina, lass uns doch noch mal einmal kurz, du hattest schon so ein bisschen angedeutet, aufs Thema Finanzen zu kommen in dem Zusammenhang. Du bist ja auch nah dran an diesen ganzen Themen, an den Frauen auch. Ich hatte auch mit der Annalena von Hohenberg von Hate Aid auch gesprochen, die auch sehr nah dran ist. Was hat dieses ganze Thema Gewalt, digitale Gewalt gegen Frauen, auch physische Gewalt gegen Frauen, diese ganzen Gesetzesänderungen, die wir natürlich haben wollen, was hat das alles mit finanzieller Sicherheit und auch finanzieller Absicherung von Frauen zu tun?
Ja, das hat etliche Aspekte. Also zum einen, wir haben kurz vorhin so Prozesskosten angeschaut.
Ja,
Also man muss es sich, das ist so irre, also die Aussicht auf Gerechtigkeit bei einer Frau, der männliche Gewalt angetan wird, ist derart gering. Und das bedeutet dann ja auch, dass die Aussichten darauf, dass wenn ich ein Verfahren führe, dass ich nicht die Kosten tragen muss, sehr gering sind.
Stimmt, ja.
Und das muss man sich erstmal leisten können. Dieses Risiko muss man sich erstmal leisten können. Und und in einem eigenen Fall, wo wir eben gegen diese extreme digitale Gewalt vorgegangen sind, die ich beschrieben habe, mit meiner Organisation, als wir so über Monate extrem angegriffen wurden, für uns ganz konkret hat das bedeutet, also zum einen hat sich der Hauptangreifer aus Deutschland abgemeldet. Und wenn du keine physische Adresse in Deutschland hast, aus dem Melderegister ausgetragen bist, dann kannst du weder zivil noch strafrechtlich belangt werden. Und in der Zeit, wo das Internet keine Grenzen kennt, aber die Strafverfolgung und die zivilrechtliche Verfolgung kennt Grenzen. Und aber um dahin zu kommen, also dieser Versuch, diesen Gerichtsprozess zu führen, was wir unbedingt wollten, und diese ganze Arbeit davor, die mit die anwaltliche Arbeit mit Gerichten bereits, die Vorarbeit, das hat uns einen knapp mittleren fünfstelligen Betrag gekostet. Und das Geld ist weg und wir haben nichts gewonnen. Wir konnten nicht mal den Prozess richtig führen, weil die Person sich abgemeldet hat. Das muss man sich erstmal leisten können. Und das war ein richtiges Problem auch für meine Organisation.
Oh, und dann auch noch so eine feige Sau, ganz ehrlich.
Ja, ganz genau. Und das können sich nicht viele Frauen leisten. Das können sich nicht viele NGOs leisten. Vor allem nicht Frauenrechts-NGOs.
Ja.
Das konnten wir, weil wir Unterstützung durch Spenden bekommen haben.
Dazu. Genau, ne? Also da sind wir dann wieder bei der Wichtigkeit auch von Hate Aid und so, eben von diesen NGOs und davor ja auch noch, ne? Also wir reden, das ist jetzt eine Form von Gewalt, ich sag mal von extern, aber oftmals geht's ja auch um die partnerschaftliche Gewalt, also die Gewalt, ne? Und da auch gar nicht die Mittel zu haben, sich aus dieser Partnerschaft lösen zu können, weil kein eigenes Geld vorhanden ist, keine eigenen Rücklagen vorhanden sind, dass ich ausziehen kann, dass ich mir eine Miete, dass ich mir einen Anwalt nehmen kann, ne? Das sind alles, es hängt alles wieder so krass mit dem Geld zusammen, ne? Und auch diese finanzielle Gewalt und physische Gewalt hängen auch, sind so, so eng verkoppelt. Und diese ökonomische Abhängigkeit ist so eng verknüpft mit jeglicher Form von männlicher Gewalt.
Ja.
Das ist so krass, ne? Also auch da, ja, ich meine, der Appell schließt sich natürlich jetzt an, ne? Logisch, finanziell unabhängig zu sein, mindestens ein eigenes Konto zu haben und finanziell gut auf vernünftigen Füßen zu stehen, ist für die eine einfacher als für die andere, ist mir auch klar. Aber alle, die das hier hören und die hier zuhören, die könnten es, in der Theorie könnten sie es wahrscheinlich eigentlich schon.
Natascha, du redest da ja zunehmend immer mehr darüber und in deinem Buch thematisierst du das, diese finanzielle Gewalt, und das ist so wichtig, weil es macht einfach wirklich den Unterschied, kann ich diese Beziehung verlassen, kann ich es mir leisten, eigene Wohnung zu haben, könnte ich es mir leisten, dafür zu kämpfen, das alleinige Sorgerecht zu haben und die Kinder zu versorgen, wenn man auch davon ausgehen muss, wie so viele Väter, die einfach keinen Unterhalt bezahlen, wo dann schon wieder irgendwie der Staat einspringt, statt also ordentlich.
Wieder Kosten verursacht.
Das ist irre, ne? Das ist so irre.
Ja.
Und das muss man sich leisten können. Man muss sich irgendwie also das finde ich auch so pervers tatsächlich. Also die Betroffenen dieser männlichen Gewalt sind eben vor allem Frauen, und diejenigen, die dann diese Gewalt bekämpfen, meist in zu oft in unbezahlter Arbeit, in nicht bezahlter Arbeit, in ehrenamtlicher Arbeit, das sind eben wieder Frauen. Und das hat wieder sehr hohe Opportunitätskosten, ne? Irgendwie in der Phase, wo Männer einfach voranschreiten und Karriere machen und irgendwie ein gutes Einkommen, vielleicht im nächsten Karriereschritt noch ein besseres verhandeln, sind Frauen irgendwie mit dem Scherbenkern, irgendwie Scherben auf Kern befasst. Also es hat so viele finanzielle Aspekte.
Total. Christina, vielleicht zum Schluss, was gibt dir denn trotz alledem Hoffnung? Hast du noch Hoffnung? Ich hoffe ja, sonst würdest du wahrscheinlich die Arbeit auch nicht machen. Woraus ziehst du deine Hoffnung?
Ja. Es gibt so viel Grund für Hoffnung. Es gibt so viele irgendwie tolle Beispiele. Düsen und ich haben auch eine Initiative auf europäischer Ebene vor kurzem stark unterstützt, My Voice, My Choice. Da geht es um Abtreibungsrechte. Die haben es geschafft, eine Riesenpetition, über 1 Million Unterschriften in ganz Europa, damit Frauen, die in Ländern wie Malta beispielsweise, wo sie einfach nicht abtreiben dürfen, finanziell unterstützt werden, in anderes zu reisen. Das ist dieser Fortschritt. Dann, ich finde, unsere Aktion in 2 Tagen über 250 prominente Frauen von Bärbel Baas über Ikki Mellen, Nina Chuba, Natalia Wörner, Veronika Ferres, die sagen so, es reicht, wir haben keinen Bock mehr. Die 10 Forderungen, die wir an einem Freitagabend aufgeschrieben, dann mit Hate Aid, vor allem auch Annalena und Josephine, eben beiden Geschäftsführerinnen, dann fein justiert haben, in so kurzer Zeit irgendwie jetzt ein Thema. Also wir haben letzte Woche, die Petition mit über 336.000 Unterschriften, die hinter diesen 10 Forderungen stehen. Das ist jetzt irgendwie ein Thema geworden. Dann berichtet die Tagesschau darüber, viele andere Medien. Das alles gibt mir Hoffnung. Also die Mobilisierung für diese so fundamentalen, guten Themen, die es wird auch immer stärker.
Ja, und so wächst natürlich auch der Druck auf die Politik, endlich sich zu kommen und endlich was zu verändern.
Genau.
Vielen, vielen Dank, liebe Christina, für dieses Buch und natürlich auch für deine Arbeit, die du machst. Das Buch natürlich, ihr Lieben, ihr wisst ja, lest dieses Buch auch, um euch sprachfähig zu machen. Ne? Dieses ja, nein heißt nein, ja, nur ja ist ja. Also ne, man bekommt ja auch immer diese Totschlagargumente, so not all men, so dieses. Und ich glaube, es hilft da wirklich, eine Sprache für zu finden, ja, und diese Forderung, die ihr da aufgeschrieben habt, das ist ja sozusagen ein Manifest, ja, und wenn sich das weiterträgt und wir alle sozusagen auch mit dieser einen Stimme sozusagen sprechen und immer, ne, die Argumente parat haben und die Dinge parat haben, die halt nicht gut laufen, und dann auch noch einen Lösungsvorschlag dafür liefern, dann gibt's irgendwann auch keine Diskussion mehr beim Grillabend, so, ja, das ist dann einfach so gesetzt. Und dafür brauchen wir Frauen wie dich, dafür brauchen wir auch die Männer, dass wir die auch mitnehmen, ne? Weil die Männer sitzen nun mal an den Hebeln und es gibt ja auch viele tolle, offene, feministische Männer, gerne mehr. Und ja, wir brauchen dann die Masse, um diese Veränderung herbeizuführen. Und ich hoffe, dass Deutschland endlich ganz bald mal aufwacht und diese Forderung annimmt. Also vielen, vielen Dank dafür, deine und eure Arbeit an der Stelle. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit diesem Buch. Liebe Leute, kauft und lest das alle. Und dann sage ich mal bis bald, bis zum nächsten Buch. Christina, oder zu einem anderen Gesprächsanlass.
Ich freue mich. Danke. Genau. Ganz vielen Dank für deine Zeit.
Und die Danke dir. Ciao, ciao.
Tschüss.